Oh, jetzt werden wir richtig sehen, kann das gut gehen? Entweder wird das zum Graus oder ein richtiger Podcast-Schmaus. Hit it!
Crane, willkommen bei Boston Legal.
Jeffrey, der eklige Mann fasst mir an den Hintern.
Das ist der offizielle Firmengruß. Startet die Musik.
Also entweder hat er jetzt vorher zum Intro irgendwie ganz so eine schlecht improvisierte Textzeile von mir gesungen gehört. Oder vielleicht habe ich mir doch noch dazu durchgerungen, es rauszuschneiden. Wir wissen es nicht, aber so oder so herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von den Binge-Sünder, lang versprochen. Und jetzt wird das Versprechen endlich eingelöst. Ihr habt alle darauf gewartet, ich habe es gespürt, wie ihr danach gelächzt habt, dass die Folge endlich rauskommt. Nach Veronica Mars eine weitere Serie aus den 2000er Jahren, eine von denen, wo ich nebst Californication und Veronica Mars immer wieder geschaut habe über die Jahre und jetzt Anfang dieses Jahres wieder geschaut habe. Und witzigerweise genauso wie Veronica Mars dieses Jahr ein Jubiläum feiert. 20 Jahre Boston Legal!
From the creator of Harry's Law and Ally McBeal.
Penny Crane.
Crane, I'm not following your argument here.
That's because you're a moron. Alan Shaw.
I don't see a defendant, Mr. Shaw.
I'm sure we can drum one up. The building is teeming with them.
Not always professional.
I'm questioning the doctor.
No, you aren't.
Yes, I am.
Yes, I am.
No.
Not always ethical.
Are you blackmailing?
You make it sound unsavory.
Always the best.
This job means something to me.
I have made my ruling.
Your Honor.
I ask you to at least hear from him before you take away his livelihood.
Never lost, never will.
We look good together.
Yes, we do.
Boston Legal starts Monday, the 1st of September. New to Universal Channel.
Wobei, eigentlich müssen wir weiter zurück als nur 20 Jahre, weil es ist nicht ganz korrekt. Der Grundstein für die Serie Boston Legal ist schon viel früher gelegt worden. Es ist nämlich ein Spin-off von einer anderen Serie namens The Practice, ebenfalls eine Anwaltsserie. Ja, das habe ich noch gar nicht gesagt. Für die, die es nicht wissen, Boston Legal ist eine Anwaltsserie, aber nicht eine von den bekannten Dramaserien, die man vielleicht eher so auf dem Schirm hat. Boston Legal ist eine spezielle Art von Anwaltsserie. Da können wir sicher dann noch im Verlauf von dieser Podcast-Folge sprechen drauf. 1997 ist, wie gesagt, der Grundstein gelegt worden mit der Serie The Practice. Ein Spin-off war Boston Legal von The Practice. Aber für überhaupt zu verstehen, was passiert hier genau oder was ist da alles passiert, muss man doch zuerst klären, was so ein Spin-off überhaupt ist.
Hallo, und wer bist du?
Spin-off ist einer von diesen Begriffen, die man so ein bisschen kennt im Film- und Serien-Jargon. Also, wo ich im gleichen Atemzug auch Reboot wird reinnehmen, Sequel, Requel, Remake, Legacy Sequel und wie sie alle heissen. Ich plane übrigens irgendwann hier mal auf diesem Kanal so ein Film-ABC zu machen, wo all die Begriffe ein bisschen aufdröselt, was sie eigentlich genau bedeuten. Aber heute geht's zumindest nur mal um Spin-off. Und das heisst ganz einfach auf Deutsch übersetzt Ableger. Also ist aber auch sonst in den Massenmedien weit verbreitet, so Spin-offs. Man kennt es zum Beispiel auch in der Serienlandschaft seit etwa den 60er Jahren. Das erste wirklich bekannte Serien-Spin-off, würde ich jetzt mal behaupten, Irrtum vorbehalten, ist die Andy Griffith Show, wo aber, glaube ich, auch niemandem etwas sagt von euch. Auch mir zumindest hat es nichts gesagt. Vielleicht die älteren Semester von euch zuhören. Wissen noch, was das war, die Andy Griffith Show. Ich kenne es vor allem aus den Comics. Nicht, dass ich ein grosser Comicleser bin, aber einfach so ein bisschen dort gibt es etliche Spin-offs von grossen Reihen. Wenn man jetzt da Batman als Beispiel nimmt, der hat einen Ableger, wie zum Beispiel Comicserie über Robin, also sein Sidekick. Nicht Robin wird ja eigentlich zum Nightwing, oder Nightwing hat dann auch eine eigene Comicserie bekommen. Batgirl natürlich, wo man auch belohnt hat mit der eigenen Comicserie, aber auch die Schurken kommen nicht zu kurz. Es gibt Comics zum Joker, zur Harley Quinn, zum Riddler und. Im Film- und Serienuniversum ist Spin-off natürlich auch sehr weit verbreitet. Mir kommt da vor allem ein Beispiel in Sinn, weniger das räumlichste, aber immerhin habe ich hier auf dem Kanal schon mal über das geredet.
Jedes Mal, wenn du was sagst, stell dir das nur mal kurz vor. Es ist genauso, als würde man meine Eier über Glasscherben schleifen. Das tut weh.
Deine Stimme.
ist für mich kein Ding. Es ist dein Gesicht. Dein riesiges, dämliches Gesicht. Wenn ich es ansehe, dann habe ich das Gefühl, Gott würde mir mit voller Wucht direkt in meine Augen kotzen. Und es brennt.
Ja, Hobbs & Shaw ist ein Ableger von Fast & Furious, aber was macht der Spin-off aus? Man nimmt eine beliebte oder mehrere beliebte Figuren aus einem schon bestehenden Franchise oder aus einem bestehenden Film, aus einer bestehenden Serie oder eben aus einem bestehenden Comic und gibt ihnen eine eigene Plattform. Also aus der Serienwelt, wo es ja heute vor allem darum geht, kennt man das zum Beispiel von Frasier. Das ist ein Ableger von Cheers, die Serie aus den 80er Jahren, die in einer Bar spielt. Dann haben wir Joey, der ja Ableger war von Friends, CSI, wo es ja mehrere Ableger gab, nach CSI Las Vegas, CSI New York und CSI Miami, Las Vegas und so weiter und so fort. Navy CIS hat es, glaube ich, Ableger gegeben. Ja, dann hat der Big Bang Theory, für die, die eher so etwas brauchen aus der Sitcom-Ecke, Young Sheldon hat sich da daraus ergeben und die, die sich noch daran erinnern, ein bisschen älter, Baywatch Nights, das hat tatsächlich eine Serie gegeben, die erklärt hat, dass der Rettungsschwimmer Mitch Buchanan in Nacht so treibt. Also der hat irgendwelche Fälle gelöst als Detektiv, wo ich mich auch immer gefragt habe, wann schläft der Typ eigentlich durch den Tag durch, rettet der Leute, die am Versaufen sind aus dem Meer und in der Nacht löst er dann noch Kriminalfälle. Aber ja, egal. Und auch noch ein sehr bekanntes Spin-off ist natürlich Xena, was sich vor 90er Jahren Herkules-Serie abgelegt hat. Und jetzt eben Boston Legal, wo aus der Practice entstanden ist und eben auch die Serie, wo es heute darum geht. Aber wie ist es überhaupt zu Boston Legal gekommen und auch zur Serie The Practice überhaupt? Da müssen wir noch einmal ein bisschen ausholen, weil das ist einmal Match and Chain gewesen. Und der Mann, der heisst David E. Kelly.
Hallo, und wer bist du?
Der David E. Kelly ist ein Sunikat in der TV-Landschaft. Das kann man, glaube ich, ohne schlechtes Gewissen behaupten. Er ist 1956 geboren worden, hat dann selber eine Ausbildung gemacht zum Rechtsanwalt. Das dürfte später noch wichtig werden im weiteren Verlauf von diesem Podcast. Ich müsste aber ein bisschen zu langweilig sein, das Ganze hat sich, glaube ich, das Anwaltsleben mit ein bisschen mehr Pfupf vorgestellt gehabt, hat sich mehr Abwechslung gewünscht und so wie er sich das Anwaltsdasein vorgestellt hat, hat er näher die Serienlandschaft, sage ich jetzt mal, gestaltet. Er hat mitgeschafft an einer Serie namens L.A. Law, vielleicht sagt das am Ende oder der anderen noch etwas, in den 80er und 90er Jahren, hat er einzelne Folgen von dieser Serie geschrieben gehabt und man hat ziemlich schnell können beurteilen, welche Folge ist von David E. Kelly geschrieben worden und welche nicht, weil es war nämlich die guten ins Töpfli, also die guten Folgen, die sind von ihm geschrieben worden und die schlechten ins Kröpfli, also überall, wo er nicht beteiligt war, die hat man so ein bisschen als die schlechteren Folgen ausmachen können. Später hat er sich dann an eigene Kreationen hergewagt. Eines der bekannteren Beispiele ist Doogie Howser, MD, mit dem Neil Patrick Harris. Ja, genau, der da hier.
Wait for it.
Der, der dann irgendwann den Barney Stinson gespielt hat in How I Met Your Mother. Ein 16-Jähriger, also jetzt bei Doogie Howser, MD, ein 16-Jähriger, der schon als Doktor praktiziert. Ist schon ein grosser Erfolg geworden für David E. Kelly, beziehungsweise, als er beteiligt war. Auf das hat er eine eigene Produktionsfirma gegründet, hat dann ein eigenes Projekt ins Leben gerufen, das Picked Fences heisst, das, glaube ich, in unseren breiten Graden nicht unbedingt so bekannt ist. Zumindest sagt mir das nicht viel. Aber dort hat man schon gesehen, was so ein bisschen die KS-ken Merkmale sind. Er hat viel Randgruppen thematisiert, obwohl ja der Ausdruck, wie schon mehrmals gesagt, eigentlich Hass, aber mir ist kein besseres Wort in den Sinn gekommen, um das zu sagen. Einfach Leute, die so ein bisschen am Rand der Gesellschaft leben, wo er ins Zentrum gerückt hat, das Rechtswesen hat er einbezogen in dieser Serie. Und das Ganze ein bisschen gemixt mit seinen eigenen Ansichten, die vor allem auch von seinem skurrilen Humor geprägt worden ist. Er packt auch gerne heisse Eis an, nimmt kein Blatt vor den Mund, prangert Missstände an, die es in den USA offensichtlich gibt und hebt den Staaten auch immer wieder den Spiegel vor. Das ist etwas, was sich durch die ganze Karriere von David E. Kelly durchzieht und auch das, was ihn ein bisschen ausmacht. Also ihm kann man definitiv eine Handschrift ablesen, beziehungsweise bei den Produktionen, die er mitgemacht hat, merkt man relativ schnell an, dass er seine Finger im Spiel hat, wenn man sein Werk so ein bisschen schon kennt. Nach Picket Fences hat er sich dem nächsten Projekt gewidmet, wie zum Beispiel Chicago Hope, wieder eine Krankenhausserie nach Doogie Howser. Und Ally McBeal, wo vielleicht auch noch der eine oder andere etwas sagt, wo ab 1998 Anwältin zu Boston zeigt. Und die gehört das Thema Rechtswesen, Anwaltswesen und so, das taucht beim David E. Kelly immer wieder auf. Und auch Boston als Stadt, offenbar hat er eine ganz grosse Liebe zu dieser Stadt, was sich eben auch in der Serie The Practice manifestiert hat, ab 1997, ich habe schon gesagt, eine Serie, die über 8 Staffeln hinweg gedauert hat und eben das Fundament hat gebildet für Boston Legal. Wie genau, da können wir dann später drauf sprechen. Zuerst möchte ich David E. Kelly als Person oder seine Biografie noch abschliessen. Was er sonst noch so gemacht hat, Film, da hat er auch beim einen oder anderen hat er seine Finger im Spiel gehabt. Welches das hier schon Thema war in diesem Podcast-Format, Filmsünder, ist Lake Placid. Da habe ich mit dem Kühnen darüber geredet. Die Reihe, wo es ja um Krokodil geht, wo in einem verwunschenen See irgendwo in der amerikanischen Pampa so Unwesen treiben. Und beim ersten von diesen Filmen hat er das Drehbuch geschrieben. Und auch dort spürt man eben den typischen Kelly-esken Humor raus. Das habe ich, glaube ich, bei dieser Folge dann zumal auch gesagt. Ich kann jetzt nachhören. Die findet die Folge ja, die wisst ihr.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Aktuell ist er gegen noch relativ geschäftig, der David E. Kelly, in der Fernsehlandschaft geht mit Lincoln Lawyer unterwegs seit 2022, eine Serie, die ja auf dem Film basiert, mit Matthew McConaughey aus den 2010er irgendwann ist, vom Anwalt handelt, der mit seinem Lincoln, also das ist ein Auto, unterwegs ist. Und 2023 Miniserie hat er noch gemacht mit dem Titel Love and Death, den ich ehrlich gesagt nicht gesehen habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht das Letzte ist, was David E. Kelly gemacht hat. Meine, der Mann ist noch nicht uralt und wahrscheinlich aber kommt da noch viel mehr. Ich habe nämlich das Gefühl, bei ihm sind die kreativen Säfte immer noch in Wallungen und da können wir uns sicher darauf freuen, dass da noch etwas kommt. Wie gesagt, ein genialer Schreiberling. Und das hat sich der auch im Boston Legal gezeigt. Von Anfang bis Schluss von dieser Serie hat er einfach die Serie geprägt. Mit seinen messerscharfen und intelligenten, teilweise aber auch recht stupiden Gags, die dort irgendwie auch eingebaut wurden, wo man sich so als spät pubertierender Kindskopf immer wieder hat können freuen. Und zu denen zähle ich mich ja unbestritten. Und Boston Legal ist so also ein bisschen ein Paradebeispiel dafür, eben so ein bisschen für den, irgendwie erwachsene Themen, also ein bisschen eben so mit einem pubertären Humor können spicken. Und das hat hier, der Christian Humberg hat das sehr schön zum Ausdruck gebracht. Der hat in der 2007 oder so ist es glaube ich, wo er ein Startportrait rausgebracht hat. Das ist so eine Magazinreihe gewesen, wo bekannte Sachen ein bisschen genauer vorgestellt hat, eben Serien, Filme, sonst Personen. Und Boston Legal hat da eben auch ein eigenes Heft bekommen. Das ist ein 64-seitiges Werk, das ein bisschen auf die Hintergründe eingeht von dieser Serie, die einzelnen Schauspielerinnen und Schauspieler ein bisschen beleuchtet, die Entstehungsgeschichte und so ein bisschen erklärt von Boston Legal. Und das ist jetzt so etwas, wo ich mich mehr oder weniger darauf werde beziehen, immer wieder hier in diesem Podcast. Und wie ihr wisst, wo ihr das Zeug ausfindet, das habe ich nach alles wieder verlinkt.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Und ich glaube, der Christian Humberg, der eben die Ausgabe vom Star Portrait geprägt hat und vor allem geschrieben hat, dass, er hat die Serie Boston Legal recht gut zusammengefasst. Er hat gesagt, es bewegt sich irgendwo so zwischen einem John Grisham-Roman und Monty Python-Sketchen. Also John Grisham ist ja vor allem bekannt für seine ernsten Rechtsanwalts-Thriller. Ich denke da an «Der Klient», was hat es dann ausgegeben? Jetzt habe ich gerade das Blackout. Hey, furchtbar. Jetzt muss ich da ganz schnell live im Podcast kurz recherchieren. Das kann ja nicht sein. Sind mir nur zwei Filme in den Sinn kommen, beziehungsweise Werk von John Grisham. Hier, die Firma, die Jury, Die Akte natürlich, wo glaubst du, mit der Sandra Bullock ist verfilmt worden. Ja, eine Reihe an Justizromanen, also das fährt irgendwie 1989 an, geht dann bis 2024, wo man den letzten rausgeht. Das ist ja unglaublich, aber die Jury, die Firma, die Akte, der Klient, die Kammer, genau, stimmt. Der Regenmacher, das Urteil, der Partner, der Verrat, das Testament, die Bruderschaft, der Richter, die Schuld, die Liste, die Begnadigung, Berufung, der Anwalt, das Geständnis, Verteidigung, das Komplott, die Erbin, Anklage, der Gerechte, Bestechung, Forderung, das Bekenntnis, die Wächter, der Polizist, der Verdächtige, die Heimkehr, Feinde und die Entführung. Wow, alles ganz schlagkräftige Titel. Ich weiss jetzt nicht, wie viel das ich da aufzählt. Ich könnte mal nachzählen, wie viel das gewesen ist.
In diesem Moment machen wir eine Pause und laden Sie, die Zuschauer, ein, sich uns, den Filmemachern, anzuschließen bei Finde den Fisch.
Ich frage mich, wo dieser Fisch hingegangen ist.
Du hast ihn so sehr geliebt. Du hast ihn umsorgt wie einen Sohn.
Und er ging dorthin, wo auch ich hinging. Immerfort.
Falls ihr jetzt auf 32 gekommen. Ja, der liegt genau gut richtig. Aber es geht ja hier eigentlich gar nicht um John Grisham. Es geht darum, um das Prinzip eben. Es ist eine Mischung zwischen John Grisham-Romanen und Monty Python-Sketchen. Boston Legal. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das Fundament gelegt worden ist mit The Practice, wo relativ erfolgreich war. Weil es Anwältinnen und Anwälte mal ein von einer anderen Seite gezeigt hat als die vorher. Dort waren sie ja vor allem so ein die glorifizierten Herren, die eloquent im Gerichtssaal ihre Reden geschwungen haben. Und eben so Typen wie der Matlock zum Beispiel.
I say we call Matlock.
Grandpa, Matlock's not real.
Neither are my teeth. But I can still eat corn on the cob if someone cuts it off and smushes it into a fine paste. Now that's good eating!
Matlock! Oder eben der Perry Mason, so ein Beispiel. Das waren so Anwälte, die ein bisschen wenig Ecke und Kante hatten. Das waren einfach so die Gutmenschen, die ihren Job gut gemacht haben. Und bei der Practice hat man eben noch ein bisschen hinter die Fassade anfangen und zeigt, was für Menschen dass das eigentlich auch sind, die Anwälte. Oder im Berufsleben sieht man es immer so als die wahnsinnigen Supertypen. Aber im Eigentlichen sind sie natürlich auch Menschen wie Fehler, wie du und ich, mit verschiedenen Facetten und so. Und das hat, glaube ich, ein bisschen einen Nervbereich gehabt, dann zumal Ende 90er Jahre. Und darum ist der Practice auch sehr gut angekommen im Publikum. Irgendeinmal, wie das halt so ist bei Serien, 8 Staffeln hat es am Schluss, aber gegen Ende, hey, dann ist halt die Quote eben auch ein bisschen abgenommen. Und in solchen Fällen überlegen sich ja die Serienmacher dann gerne ein bisschen, wie können wir jetzt die Einschaltquote wieder ein bisschen in die Höhe treiben. Und da gibt's ja so einen Trick, den sie anwenden. Ich glaub, bei «Schrecklich nette Familie» hat man das probiert gehabt, und noch bei ganz vielen anderen Serien. Das ist mir jetzt echt dort so in Sinn gekommen, als Paradebeispiel. Man führt neue Charaktere ein, die zu Publikumslieblingen sollen werden und auch dafür sorgen, dass man die Serie wieder lieber schaut. Und genau so ein Charakter, es sind zwar mehr geworden, aber ein Charakter primär hat man bei der Practice eingeführt, der eben ein bisschen Aufwind hat sollen geben. Eine lebendige Karikatur eigentlich von seinem Berufsstand, das ist so ein bisschen der Hintergedanke gewesen von dem Typ, der da eingeführt worden ist. Und der hat definitiv frischen Wind reingebracht in das Ganze.
Something came up at Carruthers. I left. Now I'm looking for new employment. And since my heart has always yearned to do whatever this is.
What exactly came up at Carruthers, Alan?
I embezzled. Allegedly. Could I have some coffee, please, with cream? Thank you. I'd be such a natural here.
Wait a second. You expect me to recommend you for employment after you stole?
The important thing is, I feel icky.
Man muss sagen, vielleicht hier an dieser Stelle noch, dass der Practice, trotzdem, dass es die verschiedenen Facetten von den Leuten gezeigt hat, nicht unbedingt eine alberne Serie war, die überzeichnet war. Und wieder vielleicht schon ein bisschen rausgehört jetzt aus dem Ausschnitt und dem ersten Auftritt von einer gewissen Person, ist dann erst so ein bisschen mit der Realitätsnähe fertig gewesen. Das ist finito. Der erste Auftritt von Alan Shore, der grosse Retter, den er hat sollen werden von The Practice. Ja, das ist dann wirklich eine absolute Karikatur von Mensch, nicht nur vom Anwalt, sondern von einem Mensch an sich. Und völlig überzeichnet und mit Augenzwinkern und mit Fehlern und skurrilen Charaktereigenschaften und weiss ich was alles. Der hat eben die Serie sollen retten. Wahrscheinlich aber, weil dass sich der Ton durch die Einführung jetzt vor allem von diesem Charakter und anderen, wo ich dann auch noch darauf zu sprechen komme, hat, glaube ich, eben auch dazu geführt, dass sich der Ton von dieser eher ernsten Anwaltsserie, The Practice, recht krass hat geändert und dass das vielleicht dort nicht so ganz reingepasst hat, dass man wie die alteingesessenen The Practice-Schaugerinnen und Schauger irgendwie verloren hat und die neuen natürlich nicht unbedingt gewinnt, weil, wie wird man auf so eine Serie aufmerksam, warum sollte man das überhaupt schauen, aber irgendwie ist der Charakter dann gleich recht gut angekommen. Und das hat dazu geführt, dass The Practice zwar nicht gerettet wurde als Serie, aber dass sich dann im Verlauf der 8. Staffel irgendwann recht schnell herausgestellt hat, es gibt einen Spin-off, also Ableger, wo der Charakter Alan Shore eine wichtige Rolle wird spielen. Und es war ja nicht nur der Alan Shore, der in der 8. Staffel von The Practice eingeführt wurde, es hat noch andere gegeben. Zum Beispiel Sally Heap, der Name sagt all denen, die Boston Legal gesehen haben, vielleicht etwas gespielt von der Lake Bell oder Tara Wilson. Rona Mitra hat die gespielt. Viele von euch, die 90er Jahre noch relativ präsent haben und noch wissen, wie das Ganze so ein bisschen ging, wo Lara Croft als Computerspielfigur ist aufgekommen. Dann hat es eine gegeben, die sie in Realität so wie, als Role Model doublet hat. Und das war eben Rona Mitra. Und die hat bei Boston Legal, beziehungsweise vorher eben schon bei The Practice, so eine Einführung gehabt. Die ist auch eingeführt worden in 8. Staffel. Aber es gibt echt einen, der nebst dem Alan Shore hier unbedingt muss erwähnt werden. Und um den habe ich zu recht heissen Brei geredet. Seht man das so? Ihr werdet es dann noch hören, weil langsam bin ich auch so verwirrt wie die Figur selber. Und es braucht nur zwei Worte, für die zu beschreiben.
Danny Crane.
Danny Crane, eine Legende, gespielt von William Shatner. William Captain James T. Kirk fucking Shatner ist in der 8. Staffel von The Practice ebenfalls eingeführt worden. Die hat man dann auch alle mitgenommen in den Spin-off Boston Legal. Ist ein bisschen unangenehm gewesen, glaub's, während der 8. Staffel von The Practice oder während der Dreharbeiten vor allem, weil sich dann schon herausgestellt hat, dass die Serie abgesetzt wird, aber Teil dann gleich noch weiter beschäftigt wird. Und sie waren ja vor allem neue Figuren, die man dann weiter behalten hat. Und so die alten von The Practice hat man dann links liegen. Und ich glaube, das ist für die Schauspielerinnen und Schauspieler in dem ganzen Prozess von den Dreharbeiten der letzten Staffel The Practice nicht ganz angenehm gewesen. Aber eben, nachdem The Practice ist abgesetzt wurde, ist sozusagen Geburtsstunde von Boston Legal besiegelt gewesen und ich habe es vorhin gesagt, während der Practice mehr auf das Drama und auf Realismus gesetzt hat, ist er mit dem fertig gewesen bei Boston Legal. Da hat der David E. Kelly den so wirklich und richtig auf seine Sau rausgelassen.
Mein Vater, Gott hab ihn selig, hat mir gesagt, den besten Sex seines Lebens hatte er mit einbeinigen Frauen. Ich fuhr also nichts an die Straße lang und da sah ich sie. Eine Frau mit langen, fließenden Haaren und einem unglaublich attraktiven Humpeln. Also stoppte ich bei ihr und sagte, verzeihen Sie bitte, Ma'am, haben Sie etwa ein Holzbein? Und sie sagte, wieso haben Sie im Moment eins? Da habe ich gesagt, Sie haben es erfasst. Und sie sagte, ich bin aber sehr teuer. Da sagte ich, ich lade Sie übers Wochenende nach Belize ein. Erster Klasse. Da gab sie sich zu erkennen und nahm mich fest. Ihre Beine waren echt.
Ja, das tue ich gerade das Bier auf. Zum der Dialog, der eben so ein bisschen zeigt, dass fertig war mit Seriosität und so richtig so auf rauslassen gesagt war, das noch ein bisschen zu besiegeln. Das war jetzt witzig, einfach noch so ein bisschen Hintergrundinformation. Ich habe jetzt gedacht, ich spiele jetzt den Ton ab. Schnell ein Bier holen und muss dann auch dann da die Pause, die entsteht zwischen der Sequenz, wo ich eben noch bin Bier holen und wo jetzt der Ton aufhört, wo der entsteht, muss ich den vielleicht noch rausschneiden. Ist jetzt gar nicht nötig gewesen, weil der Ton wunderbar lang gegangen ist. Sollte sich den vielleicht mal wiederholen mit den anderen Einspielern, die ich hier noch habe. Ja, der jetzt gehört mit so Aussagen, da sieht man echt schon ein bisschen, was so Dialogarbeit von David E. Kelly ausmacht. Das hat jetzt vielleicht so ein bisschen albern gewirkt, Sex mit einbeinigen Frauen und so. Aber man muss es einfach mal gesehen haben, um zu verstehen, warum so Sachen eben wirklich genial sind und die Serie ausmachen und warum sie eine heute noch, Achtung, von meiner absoluten Lieblingsserie ist und auch der Grund, warum ich heute darüber rede. Auch wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, bis ich es endlich aufnehmen konnte oder wollte aufnehmen, aber ja, wie nicht wollen, dass das unter dem Tisch bleibt. Ja, das irgendwie jetzt in die Welt rauslassen. Und der Grund, warum ich die Serie so gerne habe, sind eben einerseits so die genialen Dreibuchsequenzen, die wirklich messerscharfe Dialoge, wo sehr viel Intelligenz dahinter steckt, wenn man so ein bisschen zwischen den Zielen anliest und so über die Albernheit manchmal so ein bisschen hinwegschauen kann. Das Überzeichnete kann sein, dass das nicht everybody's humor ist, aber ich finde eben, da steckt extrem viel dahinter und sie regt auch sehr zum Nachdenken an, wenn man immer wieder muss lachen und schmunzeln, was jetzt da passiert und dass man das überhaupt nicht ernst kann nehmen, was genau passiert. Irgendwie gleichwohl so eine gewisse Seriosität dahinter steckt. Das liegt vor allem daran, dass sie, eben die Serie ist aus den 2000er, ist jetzt nicht mehr aktuell, aber hat dann zumal aktuelle Themen aufgegriffen und da sieht man auch heute noch, also eben ja die Serie jetzt Anfangsjahr nochmal geschaut, von A bis Z und gemerkt, hey, ganz viele Sachen sind einfach immer noch aktuell. Denn zumal, das kommt mir immer wieder in den Sinn, ist ja der Wahlkampf und zwischen Barack Obama und John McCain. Und wenn man jetzt so die letzten Wahlkämpfe so anschaut, sei es jetzt zwischen Joe Biden und Donald Trump dann zumal, oder jetzt wieder zwischen Donald Trump und Kamala Harris, es ist einfach immer wieder passend. Und Boston Legal hat dann irgendwie das geschafft, die aktuellen Situationen, die gerade abgehört, Gesellschaften so aufzugreifen, dass sie eben irgendwie noch 20 Jahre später funktionieren. Und die Dialoge, dass die nicht veraltet wirken, mal abgesehen vielleicht vom offensichtlichen Sexismus, den ich ja schon mehrmals thematisiert habe in gewissen Werken aus den 2000er, wo bei Boston Legal, also wirklich, es ist eine unglaublich sexistische Serie. Es passt aber jetzt im Gegensatz zu Californication, sage ich jetzt mal, wo ich gefunden habe, ui, ja, das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen zu derb gewesen. Und meinen Sie das jetzt wirklich ernst? Bei Boston Legal ist so ein bisschen der Unterschied, die nehmen ja alles und jeden auf die Schippe. Und die völlige Überzeichnetheit, auch vom Sexismus zu dieser Zeit und in so einem Büro, wo auch heute auch noch passiert, das zweifle ich überhaupt nicht an. Auch wenn man jetzt heute das Gefühl hat, man sei viel weiter, aber so unter dem Dach und hinter verschlossenen Türen geht auch noch Zeug ab, das würde uns die Haare zu Berg stellen. Und das nimmt eben die Serie von mir aus gesehen auch recht gut auf die Chippe und darum habe ich mit dem Sexismus auch nicht wirklich, also so wie er dargestellt wird, auch nicht so wirklich Mühe, weil es einfach eine pur lautere Satire ist. Und mit dem im Hinterkopf, finde ich, kann man die Serie heute auch immer noch gut schauen und sie ist auch immer noch brandaktuell. Also braucht auch kein Disclaimer am Anfang, das machen sie jetzt bei vielen Sachen, so von wegen, es waren andere Zeiten gewesen. Und dann zumal hat man das Zeug noch anders dargestellt. Nicht so wie, ich bringe zum Beispiel wieder einmal, bei den alten Bond-Filmen, wo man muss sagen, hey, dass jetzt der Frauen schlägt und sonst Frauen halb vergewaltigt, ich meine da Pussy Galore im Goldfinger. Dass man dort vielleicht am Anfang schnell muss sagen, hey, hört eben, das waren andere Zeiten, die 60er, blablabla, ich schweife ab. Aber ich meine, bei Boston Legal finde ich das nicht nötig, weil sie ja alles auf die Chippe nehmen, alles und jeden, und niemand so wirklich heroisieren. Auch wenn die super Anwälte in der Gerichtssaal Monologe lostreten vom Schönsten und nach dem Schluss da stehen wie die grossen Zampanos und die Herren vor Schöpfung, aber gleich. Man ist immer auch mit den Schwächen von diesen Figuren konfrontiert und wie fehlbar das sie eigentlich sind. Und wenn man das immer so ein bisschen vor Augen hat, kann man, glaube ich, alles, was dort passiert, auch annehmen in dieser Serie, würde ich jetzt mal behaupten. Und jetzt habe ich über etwas geredet, das ich erst viel später einbauen wollte, aber es ist eigentlich auch scheißegal. Jetzt hat es gut gepasst. Und dass der Spagat so gut passt zwischen einerseits ernsthaften Themen, die satirisch verpackt sind, plus Figuren, die wirklich facettenreich sind und überhaupt nicht eindimensional, wie man das vielleicht von anderen heutzutage sogar auch noch Figuren kennt. Da hat ein grosser Teil halt auch Darstellerinnen und Darsteller dazu beiträgt. Also auch noch voran natürlich der James Spader als Alan Shore, der ja sozusagen wie das losgetreten hat, als grosser Heilsbringer ist eingeführt worden bei The Practice und dann nicht zum Heilsbringer ist worden für The Practice, aber eine ganz eigene Serie überhaupt ermöglicht hat mit Boston Legal. Was eigentlich noch lustig ist, weil der James Spader selber, der ist nie so ein Herzblut-Schauspieler gewesen, oder zumindest einmal nie so aus Herzblut in die ganze Schauspielerei reingelauert. Der hat das mehr als Mittel zum Zweck gebraucht, zum Geld verdienen. Und so wie man kann lesen kann, eben, ich beziehe mich da nochmal auf das Star-Porträt, das ich gelesen habe, das 64-seitige Heftchen zu Boston Legal, dort wird der James Spader so ein bisschen als komischer Vogel beschrieben. Und scheinbar hat sich das schon gezeigt, als er noch ein Kind war, wenn er zu anderen Kindern spielte, hat die Mütter dann abends gesagt, als dann der James Spader wieder daheim war oder ist gegangen.
Der Bub, den bringst du mir also den nicht mehr heim, gell?
Zumindest eben, wenn man den Gerüchtzell glaubt oder dem Artikel in diesem Star-Porträt. Ganze Zweifel stellen würde ich das aber nicht, weil es gibt auch Beispiele so von öffentlichen Auftritten, wo der James Spader eben schon so ein bisschen als schräger Vogel überkommt, also so ein bisschen als verpellter Typ, wo irgendwie so ein bisschen verkehrt in der Landschaft steht. Also ein Beispiel war Demis 2004, also der Fernsehpreis, den er eben gewonnen hat und er seine Dankesrede halten sollte.
Oh my goodness, you were right. I should have written something down. I just have a continuous loop of confusing names in my head, and none of the first match the last. You've all made wonderful choices in shoes and dresses tonight, and you all look absolutely beautiful.
Und da fragt man sich dann natürlich, ist er jetzt wirklich so überrascht worden und hat nichts vorbereitet gehabt, oder hat er es genau beabsichtigt, so zu machen, wenn er dann gewinnt? Also, und darum, ihr habt es gehört, James Spader ist irgendwie ein schräger Vogel. Was aber eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, weil er hat die Rolle als Alan Shore gerockt. Und vielleicht hat es ihm auch ein bisschen geholfen, dass er im Privatleben ein schräger Vogel ist, weil der Alan Shore ist ja eigentlich auch ein schräger Vogel. Und passt auch zum anderen richtig schrägen Vogel, auch zumindest in dieser Serie, der Danny Crane, der gespielt wird von William Shatner. Und ich habe es vorhin schon gesagt, gerade wenn man den William Shatner nennt, dann sieht man dann so Sachen wie William, Captain, James T., Kirk fucking Shatner und so. Zu dem lässt man sich verleiten, weil der William Shatner ist halt einfach der Kirk, also der Captain von Enterprise. Und auf das ist er auch sehr stark reduziert worden, als er in dieser Serie gespielt hat in den 60er. Und da hat er, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen darunter gelitten, weil er auch echt mehr hat wollen sein als echt so ein Abziehbildli von einer Figur, wo, ja, ich meine, die Serie ist natürlich cool gewesen und cool gemacht, die Star Trek-Serie. Aber es ist halt so, ich würde es mal so ein bisschen auf eine ähnliche Stufe setzen wie die 60er-Jahre-Batman-Serie. Hat zum Teil ein bisschen Bild gemacht und so mit den Augenzwinkern, auch wenn sie immer ernste Themen aufgegriffen haben. Aber halt gleich so, wenn man es jetzt heute schaut, oder, hat es so ein bisschen nostalgisch, ironisch Touch auf dem Ganzen. Und ich kann mir schon vorstellen, das ist jetzt nicht das ernsthafte Schauspiel, was sich auch der William Shatner gewünscht hat, dass er mit dem in Verbindung gebracht wird. Irgendwann hat er dann aber gefunden, wisst ihr was? Leckert mir. Erstens kann ich viel mehr, was er dann auch im Verlauf von seiner Karriere immer wieder bewiesen hat. Und zweitens, eigentlich ist es geil, so eine verfickte Ikone zu sein. So eine James T. Kirk, wo irgendwelchen Star Trek Conventions abkultet wird wie irgendeine Gottheit. Und das hat er irgendwann schon von genießen, akzeptiert, hat mit dem dann auch angefangen zu spielen. Ich meine, Selbstironie ist sowieso etwas, was, glaube ich, uns allen gut wird tun. Und er hat das irgendwann auch geschnallt. Und hat es auch sehr schön zur Show gestellt. Ein Beispiel, das ich da gerne nachlegen möchte. Er ist aufgeboten worden für eine Würdigung für einen Gründervater von Star Wars, für den George Lucas. Und man weiss, also Star Trek und Star Wars, das ist so ein, ja, immer so Star Trek oder Star Wars, das ist so die Frage der Fragen, wie Beatles oder Rolling Stones, Nike oder Adidas oder weiss ich was alles. Und sie haben dann für die Würdigung von George Lucas haben sie gefunden, komm, wir laden William Shatner ein für eine Laudatio. Und der William Shatner hat dann schon gezeigt in dieser Rede, das ist eben irgendwie geschnallt hat, hey, mit Selbstironie komme ich, glaube einfach viel weiter, als wenn ich das alles zu ernst nehme.
Star Trek changed everything. And aren't these conventions wonderful? Mr. Shatner, we want you to open the show. Members. Star Wars? Wait a minute. I can do Star Wars. I can do it.
Ja, was da nachher kommt, ist eine wunderbare Gesangseinlage von William Shatner, die ich jetzt da leider nicht abspielen kann. Aber eben, es zeigt so die Selbstironie von William Shatner. Und ich muss ehrlich auch sagen, ich habe lange auf den James T. Kirk, auf den Captain Kirk abgestempelt und ihn eigentlich nur als das angeschaut. Hat er aber auch mal gemerkt, hey, dort steckt mehr drin in dem Mal als nur der Captain for Enterprise. Und mittlerweile muss ich sagen, dank Post Legal ist er für mich nicht mehr der William Shatner. Was er vielleicht jetzt auch nicht Freude hat, dass er auf das reduziert wird, aber für mich ist er jetzt halt mittlerweile einfach der...
Danny Crane.
Ja, einfach grandios, der Danny Crane. Ihr werdet sicher im Verlauf von dieser Folge noch mehrmals hören. Anhand von Beispielen, warum ich den Danny Crane so cool finde und so gern habe. Und etwas, was so ausmacht, ist die super Chemie, die er hat mit dem James Spader, wo die Mannenfreundschaft zwischen den beiden Herren, die auch irgendwie 30 Jahre oder so trennen, würde ich jetzt mal so aus dem Stegreif behaupten. Also der Danny Crane, der ist ja irgendwo über 70 und der Alan Shore ist so in seinen 40er, also 30 Jahre, wo die beiden trennen, also eigentlich eine Generation, aber gleich eine wunderbare Freundschaft verbindet und eigentlich auch wirklich das Herzstück ist von dieser Serie Boston Legal, die beiden. Trotzdem, dass sie politisch überhaupt nicht auf der gleichen Wellenlänge sind. Also der Danny Crane, das ist so ein typischer Republikaner aus dem Bilderbuch. Der Alan Shore, typischer Demokrat. Und das führt natürlich auch immer wieder zu hitzigen Diskussionen, weil die beiden dann auch wieder über aktuelle Sachen oder dann aktuelle Sachen diskutieren, die in der Gesellschaft passieren. Eben, ich habe es vorhin schon angesprochen, die Wahlen 2007, wo der Obama und der McCain gerade im Wahlkampf waren. Und das hat natürlich für einen bekennenden Republikaner Danny Crane und für einen bekennenden Demokrat Alan Shore gewisses Konfliktpotenzial botte.
Obama redet
ja,
negativ.
Die Bulldogge mit dem Lippenstift sagt, Obama ist ein Freund von Terrorismus.
Oh,
das ist übelste Gossenpolitik.
Beschämend. Über McCain
schmutzig,
und
zynisch und ekelerregend. Ist das repräsentativ für seine Zukunftspläne nach 8 Jahren Bush-Administration? McCains Team verbreitet nur hasserfüllte Agitation. Schöner Maverick.
Maverick.
Au, du schießt auf mich!
Verdammt richtig!
Danny, das hat mir wehgetan, verflucht!
Ja. Au, verdammt, mein Rücken!
Ja, das wird dich lehren hier. Au, au!
Jetzt sind wir quitt!
Du hättest mir das Auge ausschießen
Zieh
können, du Irrer!
Zieh nie wieder mit deiner Kanone auf! Au!
Zufrieden, ja? Au!
Ah. Au! Oh. Ah.
Hey!
Politik.
Falls ihr mich jetzt gefragt habt, mit was haben sich jetzt die attackiert gegenseitig? Es sind so Paintball-Waffen, die sie haben. Also nicht die grossen Gewehre, die man kennt aus diesen Paintball-Arealen. Nein, es sind so Handfeuerwaffen, also Knarren mit Paintball-Farbe drin. Also würde ich jetzt nicht empfehlen, das wirklich ins Gesicht und auf den Körper zu ballern, würdest du, glaube ich, recht weh. Aber da sieht man jetzt eben die beiden, der Danny Crane und der Alan Shore, die sich da aufs Dach geben, weil sie nicht gleicher politischer Meinung sind. Und finden, ja, nein, der eine Obama muss gewählt werden, der andere McCain muss gewählt werden. Und da kann ich vielleicht schon mal so etwas Kleines verraten. Am Schluss von dieser Folge, was eben um die Wahlen geht in den USA, könntet ihr vielleicht noch überrascht sein, wer da für wen gewählt hat. Aber, ja. Das mal so viel verraten. Wir wollten jetzt nicht zu viel spoilern, weil ihr wollt ja die Serie vielleicht irgendwann schon nachholen. Übrigens, auch ganz wunderbar und auch ein Kompliment verdient hat die deutsche Synchro. Ich bin ja ein grosser Verfechter eigentlich von den Originalversionen von Film und Serien. Bei Boston League muss ich sagen, es funktioniert wunderbar. Die haben das 1A übersetzt ins Deutsche. Und darum kann ich auch empfehlen, für die, die finden, ja, nein, lass jetzt vielleicht lieber die deutsche Version, machen da überhaupt keinen Fehler, das ist einfach auch ganz genial. Also, William Shatner als Danny Crane, die zweite grosse Hauptfigur, das zweite grosse Herzstück von dieser Serie. Und was mir an dieser Figur noch gefällt, ich meine, nebst dem, dass er echt das Paradebeispiel ist, von einem typischen Republikaner, Waffenar, hat er dann auch so eine Seite, ich meine, eben, er ist über 70, verliert zwischendurch so ein bisschen den Faden, vergisst Sachen, weiss manchmal nicht mehr so genau, was geht jetzt hier überhaupt ab. Und man merkt ja auch, dass vielleicht so im Oberstübli von Danny Crane etwas nicht mehr so ganz stimmt. Und da gibt es verschiedene Diagnosen, die dann auch gestellt werden in dieser Serie und auch immer wieder thematisiert wird, warum das er eben so langsam ein bisschen am, in Anführungszeichen, verblöd ist oder am Abgeben ist. Das Witzige ist ja, dass der Danny Crane im Gerichtssaal dann immer noch rockt. Weil der Danny Crane, das ist, der ist übrigens Partner von der Anwaltskanzlei, was spielt, Crane, Poole und Schmidt. Das sind so drei Star-Anwälte, die zusammen die Kanzlei gegründet und der Crane ist eben einer davon. Und was der Crane auch immer wieder gerne betont, der Danny Crane, ist, dass er nie einen Fall vor Gericht verloren hat. Und bei Boston Legal gibt es ganz viele Situationen, wo er vor Gericht ist und man sich denkt, boah, jetzt verkackt. Jetzt wird es das erste Mal, wo er verliert. Das hat damit zu tun, dass er eben den Faden verliert, irgendwelche Zeugenbefragungen oder weiss ich was, dass er einschlaft irgendwie während dem Verfahren und so. Aber dann gleich immer einen Rang verwutscht oder irgendwie es schafft, die Jury oder auch die Richter zum Teil auf seine Seite zu ziehen. Auf die banalste und manchmal auch überzeichnetste Art und Weise, weil er einfach irgendwie gleich so zeigt, was es die amerikanische Gesellschaft einfach so wert legt.
Herr Bürgermeister, würden Sie mir zustimmen, dass die meisten Vegetarier Kommunisten sind?
Das würde ich ganz sicher nicht.
Wir sind im Krieg. Glauben Sie, wir können diesen Krieg gewinnen, wenn wir unseren Soldaten sagen, kein Fleisch mehr? Glauben Sie, eine Nation von Fischessern kann die Welt retten, Sie Waschlappen?
Einspruch!
Ja, aber das sind so rhetorische Kniffe und Sachen. Eben, Krieg einbauen, oder? Hat das Gefühl, wir gewinnen den Krieg. Die Amerikaner haben das Gefühl gehabt, wir müssen den Krieg gewinnen. Die Amerikaner können natürlich nicht zugeben, dass der Krieg für nichts ist und so, oder? Und das schafft er immer wieder so einzubauen. Und das Lustige am Ganzen ist, es ist nicht mal so, dass man das Gefühl hat, er glaubt es wirklich, was er sagt. Aber er weiss irgendwie auf eine Art und Weise auch immer, was er muss sagen, weil er als bekennender Republikaner auch selber weiss, dass er hören will. Und es ist ganz wirr und lustig und irgendwie eben so intelligent umgesetzt in diesen drei Büchern und in diesen Gerichtsszenen. Es ist wirklich nur zu empfehlen. Nur zu empfehlen. Ihr könnt euch ja denken, jetzt, so wie ich über die Serie schwärme, es lohnt sich, die wirklich mal zu schauen. Gut, ich habe jetzt über die beiden Figuren, Alan Shore, Danny Crane, geredet. Und natürlich die, die sie verkörpern, der James Spader und der William Shatner, ganz unbestritten. Ohne die beiden wäre die Serie nicht das, was sie ist. Es kommt aber noch etwas Drittes dazu, mindestens etwas Drittes, weil vielleicht muss ich da noch schnell eine Klammer aufmachen. Boston Legal ist eine von diesen Serien, die, glaube ich, die meisten Wechsel gehabt hat innerhalb kürzester Zeit. Also, da ist selbst Serien, die länger überdauert haben als Boston Legal, auch einen weniger darstellenden Wechsel gehabt als Boston Legal allein. In jeder Staffel, da ist manchmal fast die komplette Belegschaft zwischen einer Staffel oder zwischen zwei Staffeln austauscht worden, ausser jetzt eben die Hauptfiguren. Manchmal, irgendwelche Hauptfiguren, mitten in der Staffel, sind die dann plötzlich nicht mehr auftaucht und so. Und das ist so ein reger Wechsel und so. Gibt natürlich dem Ganzen auch ein bisschen Dynamik drin. Man muss dann halt auch immer wieder warm werden mit neuen Figuren, aber das passiert eigentlich relativ schnell, weil eben auch dank dem guten Drehbuch schaffen, wo der David E. Kelly natürlich gemacht hat mit seinem Team zusammen, dass man die auch relativ schnell gern bekommt, die Figuren. Aber es gibt so den Herdkern. Wie eben der Danny Crane, der Alan Shore. Und da kommt eben von mir aus gesehen noch etwas Drittes dazu. Und das ist Shirley Schmidt, gespielt von der Candice Bergen. Von mir aus gesehen, das Herzstück von Anwaltskanzlei Crane, Poole und Schmidt. Weil sie so ein bisschen als Aufpasserin dort ist, in Anführungszeichen. Also so ein bisschen die, die Karre immer wieder so muss aus dem Dreck ziehen und der Laden am Laufen muss behalten. Und da sind mit der Candice Bergen natürlich auch eine super Schauspielerin gewählt, die das gut kann. Ich habe sie, ehrlich gesagt, nur kennt aus Miss Undercover, lustigerweise, wo der William Shatner ja mitgespielt hat, einer von meinen Guilty Pleasure Filmen. Und da hat Candice Bergen eine ehemalige Schönheitskönigin gespielt, die im höheren Alter die Miss America-Wahl moderiert, zusammen mit dem William Shatner eben. Und von dort habe ich sie kennt und erst bei Boston Legal wieder gesehen. Habe jetzt natürlich im Zuge von diesem Podcast auch mal ein bisschen über sie gelesen, ein paar wichtige Punkte rausgeschrieben aus ihrem Leben. Sie war Tochter von einem berühmten Buchredner. Da hat sie, glaube ich, auch lange damit zu catchen gehabt, weil man halt, ja, als Buchredner jetzt nicht in ihrer A-List von den Bekanntheiten und vom künstlerischen Schaffen auch einen guten hat. Sie hatte am Anfang auch irgendwann statt Beruf eher auf die Liebe gesetzt gehabt, hat einen Typ geheiratet, der Musiker war und, ja, nebenbei noch der Sohn von Doris Day. Was ich einen interessanten Fun-Fact gefunden habe, obwohl eben die ganze Geschichte überhaupt nicht lustig ist, ist, dass Candice Bergen im gleichen Haus gelebt hat wie später Roman Polanski und Sharon Tate. Und ihr erinnert mich, in dem Haus, wo 1969 der Anhänger von Charles Manson sie eingebrochen und ja, die schwangere Sharon Tate und noch andere Leute haben umgebracht. Aber es geht jetzt hier nicht um das, sondern um Candice Bergen. Die ist lang nur stiefmütterlich behandelt worden. Da muss ich mir natürlich auch eine Nase nehmen. Ja, sie wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, außer Miss Undercover. Sie hat 1980 eine Oscar-Nomination schon bekommen. Also auf dem Schirm war sie schon gewesen, aber gut, eben, was bedeutet schon Oscar-Nomination? Aber ja, egal. Auf jeden Fall hat sie auch immer wieder bewiesen, dass sie so einen gewissen Sinn für Humor hat. 1976 ist sie in dieser berühmten Comedy-Serie Saturday Night Live auftreten. Die kennt ihr vielleicht auch, oder? Dort sind ganz viele Leute, haben dort ihre Anfänge gemacht, wo dann später grosse Filmstars wurden. Dan Aykroyd, Bill Murray, Eddie Murphy und so weiter und so fort. Und die Sendung, die lebt auch davon, dass sie immer Gastdarsteller einladen. Und Candice Bergen ist eben auch mal so in einem Sketch auftreten, wo sie Gastdarstellerin war. Ja, das Lustige an dieser Szene ist halt, dass sie sich dort selber so eine peinliche Situation manövriert hat, weil sie den Namen von ihrem Gegenüber vergessen hat und ihr eigen offensichtlich auch, also den Namen von Rollen, die sie gespielt haben sich die aber irgendwie gleich sehr charmant herausgerettet aus dieser ganzen Situation.
Well, you do whatever you want, Fern. I'm still thirsty. Well, here, have some milk. Hey, this milk isn't too good. I'm still thirsty. You're not too bright, are you, Fern? I mean, whatever your name was. Lisa! As a matter of fact, you're extremely stupid. Well, you're right, Fern, you know, and I'm proud of it. You know, we all can't be brainy like Fern here.
Ja, ich weiss nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt, aber wenn ihr der englischen Sprache nicht ganz unmächtig seid, habt ihr mitbekommen, dass Candice Bergen eben ihrem Gegenüber den Namen von Figur sagt, die sie eigentlich würde spielen, aber sie hat sie ja dann relativ charmant gelöst, eben weil er ihr vis-à-vis gesagt hat, ja, wir können ja nicht alle so gescheit sein wie du und euch indirekt darauf anspielt, du bist doch ein dummes Huhn, dass du jetzt hier live vor der Kamera die Namen vertauschst oder vergissst, welche Rolle du überhaupt spielst. Aber ist ja eigentlich auch egal. Ich habe das einfach irgendwie charmant gefunden, das Ganze. Und Candice Bergen, aber wie gesagt, auch ein ganz wichtiger Bestandteil von Boston Legal. Sie ist in der zweiten Staffel, glaube ich, eingeführt worden. Jetzt bin mir aber gar nicht mehr sicher. Oder schon in der ersten. Es ist eigentlich auch scheißegal, weil ich jetzt hier noch etwas Angst vorausschicken. Durch das, dass Boston Legal eine von diesen Serien aus den 2000er ist, die hat zwar so, schon so Haupthandlung, die hinten durchläuft, was jetzt in dieser Folge passiert ist, 5 Folgen weiter immer noch ein Thema ist oder eben Charakterentwicklungen, die sich durch die ganzen Staffeln durchziehen, dass nicht einfach so, heute ist die Figur mal so, in der nächsten Folge ist komplett alles anders, also es zieht so, schon so einen Handlungsstrang durch, aber es ist jetzt nicht so, dass man die Serie von A bis Z muss durchschauen muss und genau wissen, ah, dort ist das passiert und das hier, das ist so eine typische Serie, wenn jetzt das noch etwas wie lineares Fernsehen gibt, beziehungsweise wenn es überhaupt noch so etwas gäbe, dass Boston Legal im linearen Fernsehen gezeigt wird, wo man so reinzappt, die Jungen von euch wissen gar nicht, was das ist. Das ist, wenn das lineare Fernsehen, das läuft ja einfach so, oder? Das ist ein vorgängiges Programm, wo Serien zeigt, Nachrichten, Dokumentation und so, und echt so ein schönes gestaltetes Fernsehprogramm. Und manchmal, irgendwann ist am Tag, ich meine, kommst du am Mittag, hey, es ist zu Mittag, und schaltest du mal so irgendwo rein, und dann begegnest du irgendeiner Serie, die gerade am Laufen ist. Und wenn jetzt in so einer Situation mal in Boston Legal reinschaltest, egal welche Staffel das ist, welche Folge, man kann relativ easy einsteigen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Es spielt keine Rolle, ob man jetzt da chronologisch durchgeht von A bis Z. Die kann man einfach so schauen. Darum spielt es eigentlich auch keine Rolle. Ist jetzt Candice Bergen nicht die erste oder die zweite Staffel auftaucht? Auf jeden Fall ist sie auftaucht und es ist gut, dass sie auftaucht. Und es ist auch gut, dass sie bis zum Schluss geblieben, weil sie macht nebst dem James Spader und dem William Shatner die Serie wirklich aus als die dritte Gründerin von der Anwaltskanzlei Crane, Pool und Schmidt, weil sie ist Schmidt. Über Pool müssen wir gar nicht gross reden. Der spielt nur ganz wenig Rolle in dieser Serie. Der hat einen Nervenzusammenbruch in der ersten Folge von der ersten Staffel im Pilot. Wird dann in die Psychiatrie eingeliefert und spielt eigentlich nicht mehr grosse Rolle in der Serie. Also hat jetzt nicht so eine tragende Rolle. Ganz anders als andere. Ich habe es vorhin schon gesagt, das war ein Wechsel, ein Verschleiß von Darstellenden. Das glaubst du nicht, wenn du es mal gesehen hast. Also von dem her wäre es noch interessant, wirklich alles von A bis Z mal durchzuschauen, mal zu schauen, was die alles verbraten haben in dieser Serie. Ich gehe vielleicht noch schnell auf die ein, die auch länger Thema waren. Also der Mark Wally zum Beispiel als Brad Chase, das ist so der typisch amerikanische Vorzeigeschwiegersohn, durchtrainiert, hat eine militärische Vergangenheit, ist jetzt Anwalt, auch ein Republikaner, so ähnlich wie der Danny Crane. Aber so, das wird auch in der Serie alles ein bisschen angesprochen, so der Buzz Lightyear-Verschnitt. Einfach so eben das Bild von einem Mann, das man sich wünscht, wenn man eine Tochter hat. Dann will man so einen Mann für seine Tochter. Er muss zumindest, wenn man relativ konservativ irgendwo in den USA lebt. Er ist relativ lang dabei. Dann haben wir René Auberjonois, auch ein älterer Herr, der kennt man, glaube ich, so aus Star Trek, hat er, glaube ich, so seine Anfänge gemacht. Er spielt Paul Lewiston, der ist jetzt nicht einer, der auf der Gründerebene von Crane, Pool und Schmidt lebt, aber der ist Partner auch von dieser Anwaltskanzlei. Da muss man vielleicht noch sagen, es ist wie, du hast die drei Namen, die über dieser Kanzlei stehen, also die drei, die Kanzlei gegründet. Du hast aber näher so wie Partner, die hinter dieser Kanzlei stehen, wo irgendwie den ganzen Karren im Laufen behalten und auch ein bisschen zu sagen haben in dieser Anwaltskanzlei. Also eben der Danny Crane ist zum Beispiel ein Partner, der Alan Shore ist zum Beispiel kein Partner, der will es aber auch nicht werden, weil er das Gefühl hat, er will ja eh, er ist sowieso irgendwie die Abrissbirne in der Umgebung, will einfach vor allem sein Ding durchziehen und eckt auch immer wieder an bei den Partnern, weil die gehen natürlich auch so ein bisschen strikt vor, haben gewisse Regeln, die sie befolgen, finden gewisse Sachen gehen gar nicht. Und der Alan Shore, der ist einfach so, schießt so auf alle Vorgaben, der macht einfach immer das, was er findet, das ist jetzt richtig. Und das passt natürlich einfach nicht in so eine Partnerschaft hinein. Aber eben so eine Anwaltskanzlei wird Partnerschaften betrieben. Und der Paul Lewiston, also gespielt von René Auberjonois, der wird eben, gehört auch zu diesen Partnern. Und er ist so ein bisschen der Moralapostel, der manchmal vielleicht auch ein bisschen nervt, aber der braucht es halt auch, oder? Weil es ist ein richtiger Chaos, so Haufen, die Anwaltskanzlei Crane, Pool und Schmidt. Und der Paul Lewiston ist vielleicht noch mehr als Charlie Schmidt, also die gehen so ein bisschen beide, gehören die so ein bisschen in die Richtung, wo müssen schauen, dass nicht allzu viel Scheiß passiert. Charlie Schmidt ist auch vielfach die, die so auf Bremse steht und sagt, hey Mann, jetzt müsst ihr mal im Fall ein bisschen zusammennehmen und so. Aber sie hat noch so ein bisschen mehr den Schalk im Nacken als der Paul Lewiston. Paul Lewiston ist wirklich so ein bitterer Spiesser. Bei dem musst du jetzt wirklich nichts wollen. Und er ist so eben auch einer von den Aufpassern, der ein bisschen schauen muss, dass nicht alles aus dem Ruder läuft.
You're threatening me. I am informing you that we will do whatever we have to protect our client. On the chance that somebody else killed her, you must be willing to at least...
Your client killed my wife. There's no evidence of anyone else even being there.
Except you.
Is that where you're going with your defense, Paul?
We will go down any path that leads to reasonable doubt. And yes, my friend, that is a threat.
Der Paul ist auch der, der regelmässig sagt, der Danny Crane, der geht gar nicht mehr, der ist nicht mehr tragbar für die Firma mit all seinen Eskapaden, die er hat, oder auch das Ansehen von dem guten Namen Crane, Pool und Schmidt irgendwie direkt zieht. Er muss weg und so, und Shirley ist dort immer so ein bisschen die dazwischen geht, weil sie eben eigentlich möchte, dass der Danny auch noch bleiben kann, weil sie auch ein gewisses Mitleid hat mit dem Mann, der jetzt langsam ein bisschen abgibt und der Zenit schon lange überschritten hat von seiner Karriere und so. Aber auch selber, weil sie ja auch älter wird. Sie sind so ein bisschen im ähnlichen Alter, sie und der Danny. Und halt weiss, was mit dem Altwerden so ein bisschen mitschwingt. All die Probleme, die man dann auch hat, oder? Wenn man mal das höchste Tier ist und irgendwann ist plötzlich unbedeutend. Und so, sie setzt sich auch immer sehr für den Danny ein. Sagt ihm aber auch immer wieder, wenn er Scheiß baut. Und der Paul ist einfach wirklich so der Spiesser im Umzug. Echt so ein bisschen der, wo man so denkt, ach komm, weisst was. Das sind so Chefs, die wir, glaube ich, alle ein bisschen kennen. Dann Figuren, die man vielleicht noch ansprechen sollte. Der Christian Clemenson als Jerry Espenson. Der hat das Asperger-Syndrom. Das ist, Achtung, jetzt. Ich weiss, dass gewisse Leute einen Podcast hören, die psychologisch recht viel wissen. Und jetzt müsst ihr wahrscheinlich wieder auf die Barrikade gehen, wenn ich das so einfach zusammenfasse. Aber auch das Asperger-Syndrom ist, glaube ich, Variante von Autismus, wenn ich das richtig verstanden habe. Und beim Asperger-Syndrom hat man Schwierigkeiten in sozialer Interaktion und auch Kommunikation. Und so vielleicht ein bisschen Eigenheiten haben, aber oder das auffallen, dass sie extrem intelligent sind. Aber eben so ein bisschen quirlige Zeitgenossen, die man halt einfach so ein bisschen wahrnimmt als Leute, die ein bisschen speziell sind, sage ich jetzt mal. Also, hat man jetzt vielleicht früher noch gesagt. Und beim Jerry Espenson äußert sich das vor allem so ein bisschen in seinen kleinen Tickli, die er hat. Also, er wird so eingeführt, dass er seine Hänge immer auf der Oberschenkel hat und nicht wegnehmen kann. Also, das gibt ihm auch irgendwie so ein bisschen Sicherheit, weil als Anwalt ist er natürlich auch viel in der Öffentlichkeit, gerade bei diesen Gerichtsprozessen und Verhandlungen, wo man dann die Plädoyers muss halten mit Zuschauern und mit der Jury, die noch steht, und vor dem Richter vor allem, der ja manchmal ein bisschen bedrohlich reinschaut und so. Und ich glaube, wenn man so ein Asperger-Syndrom hat und Mühe hat mit sozialer Interaktion, dann hilft es einem vielleicht auch, wenn man so gewisse Tickli hat, wo man sich irgendwie daran festhalten kann. Und er hat eben das mit seinen Hängen auf den Oberschenkel. Er hat da so plötzlich fällt er auf, also so mit dem Lippen anfangen poppen. Was hat er noch? Ah, genau, er hat so eine Holzzigarette, wo er sich auch ins Maul steckt, wo ihm irgendwie Mut gibt. Dann wird er dann so zum völligen Badass und ja, was wollen Sie mir hier sagen? Blablabla. Ja, von was wollte ich eigentlich raus? Aber der Jerry Espenson, der kommt da auch irgendwann ab. Irgendein Erfolg ist der recht relevant und bleibt ja bis zum Schluss eine wichtige Figur. Und auch dort muss man sagen, ist das jetzt die korrekte Darstellung von Leuten, die das Syndrom haben oder nicht? Aber eben auch dort muss man sagen, hey, es ist einfach, sie schiessen gegen alles. Und er wird ja gleich liebevoll dargestellt, die Figur. Und es wirkt nicht so, als ob sie sich lustig machen über Menschen mit einer Behinderung. Sie nehmen einfach Menschen per se auf die Schippe. Ob jetzt die eine körperliche Einschränkung haben oder kenne oder sonst irgendwie eben, das ganz lustig ist ja halt einfach auch, wie sie die Leute per se darstellen, die ja eigentlich sonst so als normale Menschen gelten, jetzt mal in Anführungszeichen, das ist echt die gestörteste im Umzug. Aber eben, es haltet sich so zu vage, es ist wunderbar in jede Richtung geschossen und irgendwie gleich liebevoll, also es wirkt auf mich nie bösartig. Vielleicht würde mir da jemand widersprechen, aber ich als auch nie als bösartig interpretiert, sondern sehr liebevoll gegenüber allen Schwächen und Bresteln, die wir als Menschen halt haben. Wenn wir halt keine körperlichen haben oder sonst psychische Bresteln, dann haben wir sonst irgendwelche komischen Eigenarten, die uns die eben gleich auch ausmachen und liebevoll. Und ich finde auch die Anwaltskanzlei Crane, Pool und Schmidt, die zeigt das recht schön, weil das so ein Sammelbecken ist von allen Arten von Menschen, die aber irgendwie zusammenfinden und dann zusammen Weihnachten feiern zum Beispiel oder so im Büro, streiten miteinander, zusammen vor Gericht ziehen, egal ob jetzt die Person passt von politischer Einstellung her, ob sie jetzt passt, weil sie halt irgendein Syndrom oder eine Störung hat und so, aber die verstehen sich untereinander echt immer irgendwie. Klar gibt es da auch gewisse Rivalitäten und so, aber im Prinzip widerspiegeln die eigentlich so ein bisschen wie, dass man in einer Gesellschaft unterwegs ist, oder? Also, man kommt irgendwie zu Schlag miteinander und man respektiert sich am Ende vom Tag auch gegenseitig. Und ja, eben der Jerry ist auch so ein gutes Beispiel. Eben gibt es einen, der so ein Syndrom hat und es wirklich nicht einfach hat im Leben und dann noch als Anwalt sowieso nicht, wo du dann noch nicht Mangel genommen wirst, oder? Von irgendwie Staatsanwalt, der gegen dich antritt, von Richter, von Jury und weiss ich was und so. Und dass der irgendwie in dem ganzen Setting noch Platz findet und beleuchtet wird als Figur, finde ich auch wunderschön, dass das dort auch Platz hat. Und dass man auch zeigt, hey, wisst ihr was? Es ist ihm fast scheißegal, wie du unterwegs bist. Irgendwie sind wir doch alle auf eine Art und Weise ein bisschen gestört und gleich können wir in dieser Welt gegenseitig miteinander unterwegs sein und auch, und ich könnte auch das machen, was ihr wollt machen. Irgendwelche vor der Gesellschaft als abnormal auftretende Verhaltensweisen, die hindern euch nicht dran. Und da ist eigentlich Boston Legal von dem her noch relativ früh gewesen mit so einer Einstellung, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, aber ich schweife auch permanent ab, aber ihr seht, wie viel es da drin steckt. Und es ist einfach auch wirklich empfehlenswert, das mal zu schauen. Also, muss ich noch auf mehr Figuren eingehen? Es sind eh viel zu viele Figuren, die in der Serie vorkommen. Also, wenn ihr das Gefühl habt, Game of Thrones sei kompliziert, sich die geringen alle können zu merken und die nehmen. Ja, schaut mal Boston Legal, dann merkt ihr, das geht noch heftiger. Der Vorteil dort ist einfach, dass sie nicht über einen ganzen Kontinent verteilt sind und einzelne Handlungsstränge haben. Es spielt sich wenigstens alles auf einem relativ überschaubaren oder in einem relativ überschaubaren Rahmen ab, eben so in der Anwaltskanzlei Crane, Pool und Schmidt, ein bisschen zu Boston in der Stadt. Manchmal haben sie also ein paar Ausflüge irgendwie in andere Staaten und so, aber primär ist es einfach in diesem Setting, plus noch in der Gerichtssäle. Also von dem her ist es überschaubar, auch wenn da ganz viele Figuren wieder auftauchen, man vielleicht manchmal vergisst, ah, wer ist jetzt das schon wieder gewesen? Eben, man konnte eigentlich relativ gut schlagen. Etwas, was bei Game of Thrones schwieriger war, eben, weil dort Figuren auch zum Teil überall, weiss ich, die Verzettelung mit der Familie und so. Aber ich kann mir Boston Legal gar nicht mit Game of Thrones vergleichen. Was mache ich jetzt da eigentlich? Gut. Weiter im Text. Boston Legal ist eine von diesen Serien, die ich behaupte, von A bis Z wirklich gelungen. Staffel 1 bis und mit 5, was er dann aufgehört hat. Staffel 5 auch eine verkürzte Staffel. Die hat dann nur 12 oder 13 Folgen gehabt. Aber gleich, eben, von dem her, 5 Staffeln, von mir aus gesehen, ein Niveau können halten, ist dann abgesetzt worden. Man weiss nicht genau, wieso, weil die Einschaltquote haben sie offenbar gehabt. Habe ich jetzt in meinen Recherchen herausgefunden. Vielleicht hat halt einfach auch das Ganze drumherum und so, wie der David E. Kelly unterwegs ist und vor allem, was er einmal so ein bisschen präsentiert und wie er im Spiegel vorhat, vielleicht hat das einfach auch denen, die das Fernsehen machen, einfach auch nicht mehr passt. Keine Ahnung, was da wirklich gründlich war, aber auf jeden Fall ist Boston Legal nach 5 Staffeln abgesetzt worden, 2008. Was manchmal aber auch nicht schlecht ist, weil es gibt ja ganz viele Serien, die irgendwann echt den Zenit überschritten haben. Zwar wirklich coole Einschaltquoten gehabt und so, man immer noch gesehen, Money. Und immer noch Staffeln weiter, aber ich gar nicht mehr gewusst, was man erzählen will und einfach noch weitergemacht hat, so, dass man am Schluss dann irgendwie spätestens bei der letzten Staffel irgendwie gedacht hat, hoffentlich geht das endlich mal alles vorbei. Bei Boston Legal ist das überhaupt nicht. Da gibt's noch andere Beispiele. Breaking Bad wäre auch ein super Beispiel. The Sopranos natürlich. Eine Serie, wo du das Gefühl hast, das ist von Anfang an eine stringente Idee gewesen. Man hat gewusst, wo man her wollte und hat es dann auch so abgeschlossen. Klar, bei Boston Legal hat man nicht einen Plan gehabt, wir fangen hier an und hören dort auf, sondern da hat man auch vorzugeschaut, aber die haben es wenigstens vorzugeschafft, so zu schauen, dass es auch verhärtet hat. Und vielleicht wäre Boston Legal irgendwann auch ausgelutscht gewesen und dann wären nur noch peinliche Sachen, wäre es dann plötzlich nur noch peinlich gewesen und man hat sich gefreut, wenn es endlich fertig ist. Zum Glück ist das gar nicht erst so weit gekommen, dass man dieser Serie vorher den Stecker gezogen hat. Weil so ist da ein wunderbares Gesamtwerk entstanden, wo ich, wie gesagt, alle Jahre wieder schauen kann. Und ich habe es vorhin auch schon angetönt, es ist krass, wie aktuell die Serie noch ist, für das sie sich so fest auf die aktuellen Geschehnisse beziehen. Sei es eben die Präsidentschaftswahl 2007, Rassendiskriminierung, gut, ist natürlich in den USA ein Dauerthema, von dem her sei geschenkt, ist mir immer aktuell, egal wenn das die Serie ist, rausgekommen. Patriotismus ist natürlich auch immer ein Thema, das akut aktuell ist. Oder Religion bzw. Religionsfreiheit.
Oh bitte, diese Freiheit ist doch albern. Das Benehmen eines Angestellten fällt immer auf den Arbeitgeber zurück. Hier geht es um eine Anwaltsfirma, eine Praxis, wo Mandanten für viel Geld qualifizierte Rechtshilfe suchen und da behauptet jemand, wir stammen von der Muschel ab, weil galaktische Kriegsherren in unsere Vulkane flogen. Der hat doch nicht mehr alle. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir hängt die Religionsfreiheit allmählich zum Hals raus. Wo hat die Religion ihren guten Namen überhaupt her?
Sie einfach hat, oder Und der David E. Kelly insbesondere hat auch ein Sendling gehabt, die Themen aufzugreifen, die er gewusst hat. Hey, weißt du was? Die werden immer aktuell sein. Da wird sich nicht viel ändern. Man muss ja nur in die Vergangenheit schauen und merkt ja relativ schnell, welche Themen, dass man immer noch genau gleich weit ist wie irgendwie vor 150 Jahren. Vielleicht nicht mehr ganz auf die gleiche Art und Weise, aber im Endeffekt sind ja die gleichen Themen immer wieder aktuell. Eben. Politische Geschehnisse, Rassendiskriminierung, Religion, so die drei Sachen, die man in der Geschichte immer wieder begegnet und eigentlich auch merkt, wenn man so in die Geschichte zurückschaut, hey, weißt du was? Eigentlich ist das jetzt so eine abgewandelte Form von dem, was wir ja schon mal hatten. Und das, wo die Leute dann zumal, wo das schon mal passiert ist, ja auch schon gesagt haben, hey, das ist doch jetzt einfach so eine abgewandelte Form von dem, was wir schon hatten. Und das Problem von unserer Gesellschaft ist halt einfach, dass wir das der Wolf im Schafspelz in abgewandelter Form, in dem neuen Schafspelz, in dem durchgestylteren Schafspelz einfach nicht mehr kennen. Aber ja, eben, wie gesagt, auf jeden Fall hat der David E. Kelly das Handling gehabt, das Zeug so zu schreiben, dass es immer noch funktioniert heutzutage. Und schon nur das hat von mir aus gesehen Applaus verdient. Und ich merke, es ist sehr schwierig, über die Serie zu reden. Also, bei Veronica Mars war es ja relativ easy gewesen, oder? Da erzählt man mal ein bisschen, wie das Ganze entstanden ist. Dann redet man mal ein bisschen über die Darstellenden, wie die sie überhaupt in die Serie reinkommen. Dann geht man mal jede Staffel durch. Bei Boston Legal macht das überhaupt keinen Sinn, weil ich habe es vorhin schon gesagt habe, das ist jetzt nicht eine Serie, die man von A bis Z durchschauen muss. Weil es sind die einzelnen Folgen an sich, was ausmachen. Und darum habe ich mich auch dazu entschieden, jetzt nicht irgendwie noch zu erzählen, ja, in Staffel 1 passiert das, in der zweiten das, in der dritten das, sondern eher so ein bisschen Highlights möchte rauspicken, für euch das nochmal ein bisschen schmackhafter zu machen. Ich so, was ich zum Abschluss von dieser Serie noch möchte vorheben. Und das sind natürlich auch Gastauftritte. Auf die möchte ich insbesondere noch zu reden kommen, weil nebst dem, dass es extrem viele darstellende Wechsel gibt, hat es auch immens krasse, hure Gastauftritte gegeben von Leuten, wo du das Gefühl hast, krasse, die dort dabei waren, manchmal sogar über mehrere Folgen hinweg. Und dann jetzt so zwei rausgepickt, die für mich so ein bisschen sinnbildlich stehen für das, wo sie wirklich also nichts haben gescheucht und wo ich wirklich Freude hatte, dass sie die können holen für Boston Legal. Und ja, welcher Mann hat der imposanteste Schnauze gedreht in den 80er Jahren? Hat seine eigene Hauptrolle gehabt in einer Serie in den 80er Jahren? Hat einen ultrageilen Karren gefahren in den 80er Jahren? Und hat dafür gesorgt, dass Hawaii-Hemmli nicht lächerlich gewirkt haben in dieser Serie in den 80er Jahren?
Danny, so spät noch hier?
Ich schmeiß den Laden. Also, Sie und Shirley, da haben wir was gemeinsam.
Eine Wahnsinnsfrau.
Wir haben noch was gemeinsam.
Und das wäre?
Wir sind beide Hauptfiguren. Stars in unserer eigenen Serie.
Ja, eben so, die Meta-Ebene, die Boston Legal immer ein bisschen fährt. So von wegen, ja. Der William Shatner, James T. Kirk, sagt Magnum, wir sind beide Hauptdarsteller in unserer eigenen Serie. Das ist echt so geil. Eben, das ist einer von den Gastdarstellenden. Ich möchte aber einen anderen auch noch mal führen haben. Einer, der mir natürlich echt schon seit Jugendjahren sehr nahe ist. Sehr nahe ist. Das klingt so, als ob ich ihn persönlich kenne. Nein, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber er ist mir einfach nahe, weil er halt für mich auch einer der wichtigsten Filmreihen geprägt hat und für mich darum auch einfach als Mensch rein filmtechnisch wichtig war ist zu einer Zeit in meiner Jugend. Er war eine der besten Trilogien, war er beteiligt. Und dann hat er mir so Eindruck gemacht auf seinem ganzen Weg, den er gemacht hat. Durch seine Erkrankung, die ja in den 90er Jahren ist bekannt wurde, wo er ja heute noch dafür sorgt, dass man in dieser Hinsicht forscht. Und ja, es ist Michael J. Fox. Auch der hat natürlich einen Platz verdient in Boston Legal.
Daniel Post.
Danny Crane?
I'm a client.
I'm a partner.
CEO Krasberg Pelham.
My name's on the door.
I love the offices.
Thank you. I love your hair.
I got a plane.
Indeed?
Can you use a little more color, though?
I'll make a note. My fiance sells office furniture.
Congratulations. I'd love to meet her.
My club, Thursdays, they serve Rubens.
I'll take you flying. Oh, by the way, I'd like to try a case with Miss Bauer over here.
Why not? See you Thursday.
Thursday.
Ja, die zwei sind einfach so mal ein bisschen aus, die sollen jetzt mal sinnbildlich dafür stehen, was so die Gastauftritte bei Boston Legal ausmacht. Eben neben dem, dass man sonst schon eine Riege hatte von Leuten, die da ein- und ausgegangen bei dieser Serie, hat man eben auch immer noch Gastdarstellerinnen und Darsteller aufgeboten, die wirklich Zucker sind, die zwei, der Tom Selleck und der Michael J. Fox, einfach so als Beispiel. Was man nicht darf aussen vorlassen, das ist schon ein paar Mal abgesprochen, ganz viel, das Boston Legal. Ganz viel in Boston Legal spielt sich natürlich in diesen Gerichtssälen ab. Und wenn man auf die Gerichtssäle eingeht, darf man natürlich all die schrulligen Richterinnen und Richter nicht vergessen. Da hat es auch, weiss nicht wie viel gegeben. Also, es hat ein paar gegeben, die immer wieder auftaucht. Und dann jetzt auch zwei rausgepickt, die ich noch gerne möchte führen haben. Einerseits, der Richter Brown.
Unerhört! Shocking and outrageous!
Shocking and outrageous!
So sind die Lieblingsline gsi, wo er immer wieder gesagt hat. Da gibt's übrigens also Zusammenschnitt auf YouTube mit der besten Richter Brown.
Shocking and outrageous.
So ein kleiner, schrulliger Richter, der noch bei seiner Mutter wohnt und, ja, eben, auch immer wieder mit der Anwalt von Crane, Poole und Schmitz zu tun hat und an denen verzweifelt. Aber eben auch einer von diesen Figuren, der wirklich wichtig ist in den Gerichtssaal. Und dann gibt's noch so einen gewissen anderen. Scheiße, jetzt einfach vergessen, der heisst. Und wer bin ich überhaupt? Und was sind wir hier überhaupt?
What the hell is going on here?
What's going on is that we're both in love with the same man. It's not you, Judge.
I am not in love with him.
Silence! I'm very confused.
Ach, silence! I'm very confused. Vielleicht finden wir irgendwann noch raus, wie der Case hat, aber es kommt mir jetzt wirklich bei Kost einfach nicht in den Sinn. Er macht ja nichts. Und eben, wie gesagt, es sind noch ganz viele andere Richterinnen und Richter gegeben. Schau mich die Serie einfach an. Und wenn euch alles das, was ich jetzt erzählt habe, immer noch nicht reicht, dann lecken wir doch. Dann gebe ich euch jetzt halt noch so ein paar Folgen durch, wo ihr unbedingt müsst schauen müsst, wenn ihr mir nicht glaubt, dass die Serie wirklich gut ist. Nein, gut, das ist jetzt nicht wirklich auf die Folgen bezogen, sondern jetzt vor allem ein paar Situationen rausgepickt aus einzelnen Folgen, wo ich euch aber auch sage, aus welcher Folge dass das kommt. Dann könnt ihr nachschauen, was das ist. Es sind mehr so ein bisschen, ich habe jetzt nicht meine Lieblingsfolgen können benennen, so ohne nochmal durch die ganze Serie durchzugehen. Aber ich habe so noch einzelne Situationen im Kopf gehabt, wo mir irgendwie sind geblieben, wo ich finde, hey, das ist doch etwas, was man erwähnen kann, für die Leute zu sagen, hey, eventuell könnte das vielleicht noch etwas sein, was euch dann vielleicht auch packt. Aber eben, mal zum Einstieg so, was sind so die prägendsten Sachen oder warum sollte ich dann die Serie mal anschauen? Da habe ich das einfachste Beispiel. Und es ist halt einfach so die erste Folge aus der ersten Staffel.
Hey, I'm Brad Chase from DC.
Alan Shore.
Pleasure. I think that's my seat.
Yes, I did see someone's things here. I moved them to a less desirable location. I'm sorry, we're not territorial about that sort of thing around here, are we?
Ich glaube, da wird schon relativ schnell klar, ob das eine Serie ist für euch oder nicht. Die erste Folge, erste Staffel, Boston Legal, schaut die mal an, dann wisst ihr relativ schnell, ob das eine Serie ist für euch oder nicht. Es gibt dann noch so ein paar andere Sachen, Ausschnitte aus einzelnen Folgen, wo ich wirklich vorher habe, die für mich Highlights waren. Eine hat vorher schon gehört, das ist die ganze McCain- und Obama-Diskussion mit dem Danny Crane, wo er in eine Paintball-Schiesserei ausartet. Wirklich Zucker, die Folge. Das war die 8. Folge aus der 5. Staffel, also erst relativ spät in der Seriengeschichte. Aber die letzten Folgen waren eben zum, von mir aus gesehen, ziemlich stark gewesen. Da gäbe es noch eine andere, die ich noch nachlegen möchte, auch aus der gleichen Staffel. Das ist eine, wo der Danny Crane vor Gericht muss, weil er von ihm ist mit einer Knarre bedroht worden, seine eigene Knarre für ihn genommen hat und dann auf ihn geschossen wurde. Danny Crane, natürlich als richtiger Republikaner, hat immer seine Knarre dabei. Und er muss dann vor Gericht gehen, weil er auf einen anderen geschossen. Ganz normal natürlich und so. Und da gibt es eine Situation vor Gericht, wo ich mich wirklich immer noch kugle vor Lachen, wenn er seinen Anwalt, also Der Carl Sack, der taucht in der späteren Staffel auf, ist dann auch ein Partner von Crane, Pool und Schmidt, der in einer anderen Kanzlei von diesem Unternehmen arbeitet, aber dann von Shirley auf Boston geholt wird, für auch ein bisschen für das Rechte zu schauen, kommt der Carl Sack auf Boston. Und der muss eben dann irgendwann den Danny Crane vertreten, weil er einen anderen angeschossen hat. Und das klingt vor Gericht dann etwa so.
The guy pulled a gun on me. I pulled mine on him.
Yes, the issue here isn't self-defense.
So it was self-defense.
Absolutely.
I mean, if I didn't have my gun.
You'd be dead.
Gun.
Fini.
I had to shoot.
Boom.
Saved my life.
And Jerry's.
Didn't shoot to kill.
Just a wound.
Took a knee.
And 2 feet.
Boom.
Boom.
And boom.
Objection! You think this is funny?
Funny. Did you have a chuckle the last time somebody pulled a gun on you?
This case is about concealing a handgun on the person, not about self-defense.
That doesn't mean we can ignore the reality that if Mr. Crane didn't have his concealed weapon...
Dead.
Gone.
Vinny.
Boom.
Boom.
And boom.
Objection. Stop it!
Aber sie verteidigen also recht amerikanisch halt einfach so von wegen. Er hätte ja eigentlich müssen die Waffe dabei haben, weil er ja sein Leben und das Leben von seinem Kollegen verteidigen und so. Boom, boom, boom. Also, das ist dann auch wieder so ein bisschen das mit den Gags, die von mir aus gesehen eben gut funktionieren in diesen Wortgefechten, die auf eine Art und Weise recht albern sind, aber gleich noch witzig. Darum, das ist auch eine von diesen Szenen, die ich immer wieder zurückdenke, kommt übrigens aus der dritten Folge der fünften Staffel. Und auch eine von denen, die ich würde sagen, schaut doch dort mal rein, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob Boston Legal etwas für euch ist oder nicht. Gut, jetzt habe ich mich in der fünften Staffel so ein bisschen hin und her bewegt. Das wären die zwei Folgen, die ich euch empfehlen würde. Plus natürlich noch das Finale der fünften Staffel. Das ist eine Doppelfolge. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt als erstes schauen, aber die ist auch sehr schön. Also, weil das Finale von dieser Serie sehr gut umgesetzt ist. Es gibt ganz viele Serienfinale, die enttäuschend sind. Yeah, Lost, I'm Looking at You. Definitiv. Es ist wunderschön abgerundet worden, die Serie Boston Legal, wo dann auch noch die schöne Mannenfreundschaft zwischen Alan Shore und Danny Crane abgerundet wird. Und man kauft diesen beiden noch wirklich ab, dass es dort hergeführt hat, oder dass es dort her müssen führen, wo es führt. Und ja, die die Serie kennen, die werden jetzt das Outro von dieser Folge hier, die werden es verstehen, alle anderen vielleicht nicht. Macht aber nichts für all die, die wissen, was ich meine. Die werden es geniessen. Aber wir sind noch nicht beim Outro. Es gibt noch zwei andere Folgen oder Situationen, die ich gerne noch möchte führen. Lustigerweise habe ich aus der ganz ersten Staffel habe ich nichts oder ist mir nichts so in den Kopf geschossen, was ich jetzt hier wollte platzieren. Die nächsten Szenen, die mir geblieben sind, sind auch zwei aus der späteren Staffel, aus der vierten Staffel sind beide. Und zwar, die eine kommt aus der vierten Folge der vierten Staffel. Und das ist dort, wo sich Alan sein Wortsalat offenbart. Also er hat irgendwelche quirligen Sachen, weil er einfach völlig verwirrt ist im Kopf oder irgendwie eingeschüchtert oder weiss ich was, unsicher. Ich glaube, es ist vor allem die Unsicherheit, die dazu führt, dass er irgendwelche Sachen plappert, die hinten und vorne keinen Sinn ergeben. Und das finde ich noch schön für die Figur, die sonst auftritt als sehr eloquenter, wortgewandter Anwalt, der einfach minutenlänge Monolog lostritt, ohne irgendwie 2 Sekunden müssen zu überlegen und einfach labert und die Leute irgendwie einfach zu Tod redet und rhetorisch so um den Finger wickelt, dass dann er ein Problem hat, dass er nicht mehr weiss, richtig auszudrücken.
Wortsalat?
Das heißt, ich rede unverständlichen Quatsch aufgrund von Angstzuständen. Ich pflege lieber meine Melancholie. Das war früher einmal eine Charaktereigenschaft, die man haben durfte, wie Abraham Lincoln oder Lord Byron. Heute wird erwartet, dass du ständig grinst und Dinge sagst wie Klasse.
Du brauchst keine Pillen. Du musst nur aufhören, Menschen zu helfen.
Wie meinst du das?
Ich meine die alte Frau, die von ihrem Pfleger beklaut wurde, die Raucherin, das kleine Mädchen, das nicht mehr lachen konnte. Denen versuchst du zu helfen, leugnest.
Das tue ich nicht, aber was zum Teufel hat das mit meinen Anfällen von Wortsalat zu tun?
Naja, Alan, unser Gehirn ist wie ein Eimer. Es geht nicht endlos viel rein. Du siehst all das Leiden um dich herum, lässt dich darauf ein. Das füllt deinen Eimer, bis er irgendwann überläuft.
Das finde ich irgendwie auch eine schöne Szene, oder? Wo der Alan Shore und Danny Crane erklärt, was mit ihm los ist, beziehungsweise er ja nicht genau weiss, warum das er jetzt die Worte nicht mehr findet oder irgendwelchen Quatsch rauslässt. Und dann habe ich das Gefühl, ja, das sagt dran, dass du viel zu sozial unterwegs bist, oder dem kleinen Mädchen, wo nie lachen kann, hast geholfen und so, wo eben lustigerweise wiederum zeigt, wie sozial der Alan ja eigentlich ist, obwohl er ja sonst so im Zwischenmenschlichen ja vielfach so ein bisschen chauvinistische Züge zeigt und frauenverachtend und weiss ich was und recht selbstverliebter Narzisst ist, aber eben gleich das Herz hat für die schwache Gesellschaft und sich vor allem für Gerechtigkeit möchte einsetzen und so. Und Danny, der bringt jetzt das halt ins Spiel, dass das die Schuld ist, dass er jetzt den Wortsalat hat, aber eigentlich ist das ja dann überhaupt nicht, warum das so ist. Es kommt irgendwann raus, warum es der Alan das Problem mit dem Wortsalat hat. Das verrate ich euch jetzt nicht. Schaut euch auch die vierte Folge vor der vierten Staffel. Und dann kommen wir jetzt schon zu meinem letzten Moment, den ich jetzt hier noch hätte wollen führen haben, aus der Serie Boston Legal. Und zwar ist das eine Folge, die ich auch köstlich gefunden habe. Nur wenn man jetzt, beziehungsweise vor ein paar Jahren, den Wahlkampf hat angeschaut hat zwischen Donald Trump und der Hillary Clinton. Und dann später der Wahlkampf zwischen Donald Trump und dem Joe Biden. Und jetzt der Wahlkampf anschaut zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Der Danny Crane wird irgendeinmal von der republikanischen Partei angefragt, ob er nicht möchte kandidieren als nächster Präsident. Und warum habe ich jetzt vorhin den anderen Herr erwähnt, in diesen paar Wahlkämpfen, die ich aufgezählt habe? Vielleicht könnte ich es ja denken. Weil es ist extrem spannend, diese Folge hier zu schauen, wo es darum geht, eben der Danny Crane for President. Wie das so abläuft, was da so für Werte rum sind bei gewissen Leuten, die er für den amerikanischen Präsident oder für die amerikanische Präsidentschaft kandidieren. Und da habe ich jetzt auch ein Beispiel mitgebracht aus dieser Folge, wo der Vorsteher der Republikanischen Partei, der Danny Crane, sozusagen wie in ein Kreuzverhör nehmen. Ihn so ein bisschen befragen, um zu schauen, ob er wirklich geeigneter Kandidat ist für die amerikanische Präsidentschaft.
Our background check reveals you enjoy spending time with prostitutes.
Who doesn't? I like sex. I like women. I'll hump anything in a dress. I'll even get down on the floor with you right now if they turn off the lights. But know this. The American public will find it refreshing to finally get a Republican candidate who's not a moralistic, sexually repressed, crusading hypocrite who cruises airport men's rooms late at night. Danny Crane rides high in the saddle.
Und das muss ihm Danny Crane lassen. Er steht wenigstens mit dem, was er gemacht hat. Und probiert dann nicht irgendwie zu sagen, die wollen mich in den Dreck ziehen hier. Nein, er steht dazu, dass er gerne zu Prostituierten geht und so. Und ja, das macht Danny Crane als Republikaner vielleicht sogar ein bisschen aus. Viel politisch möchte ich jetzt auch gar nicht werden. Das wären die paar Beispiele gewesen zu Boston Legal. Schaut die Serie. Die könnt ihr sogar schauen. Ich mache jetzt zwar nicht gerne Werbung für den Grosskonzern, aber die erste Staffel 1 bis 5, also die komplette Serie, ist auf Disney Plus verfügbar. Das sage ich jetzt denen, die sowieso einen Account haben oder Zugriff auf einen Account. Tut euch doch zusammen und schaut die Serie gemeinsam. Schaut nicht extra ein Abo lösen, nur weil ihr jetzt das Gefühl habt, ihr wollt Boston League schauen. Schaut mich irgendwie zusammen mit anderen, die das sowieso schon haben. Einfach so ein bisschen vorausgeschickt. Ja, man könnte noch stundenlang über die Serie reden. Es gibt auch Podcasts, die die ganze Serie zerpflücken, wirklich jede Folge einzubesprechen. Also jede Folge eine Stunde lang irgendwie von A bis Z durchgehen, was alles passiert und analysieren und Gerichtsfälle und weiss ich, was ist jetzt das realistisch oder nicht. Das wäre natürlich auch spannend, aber da fehlt jetzt mir einfach so ein bisschen der juristische Background. Darum habe ich jetzt auch nicht gar nicht gross können darauf eingehen, welche Gerichtsverhandlungen oder was macht jetzt hier überhaupt alles Sinn oder nicht. Das ist, glaube ich, wirklich zum Teil recht hanebüchen. Also wer wirklich auf juristische Korrektheit pocht, ist auch hier falsch bei dieser Serie. Aber es hat so einen kleinen Eindruck gegeben, warum dass ich die Serie gerne habe. Und ich hoffe, der ist schon übergekommen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Gelegenheit hat, da mal reinzuschauen und so, dann macht doch das, wenn euch jetzt das lustig gemacht hat. Und sonst lasst es sein. Was ihr hoffentlich nicht lasst, sind die Filmsünder. Mache ich natürlich noch ein bisschen weiter. Ich habe ja noch die eine oder andere Folge versprochen für dieses Jahr. Ich hoffe, das kann ich einhalten. Also eine habe ich ja wirklich ganz schwer im Visier und die wird die durchpochen, koste es, was es wolle, weil über diese Filmreihe möchte ich eh schon lange mal reden.
You are without doubt the worst pirate I've ever heard of.
But you have heard of me.
Ja, es könnte sein, dass ich über einen schlechten Pirat rede, was jemals gegeben oder was die Leute jemals darüber gehört haben. Und vielleicht werde ich das nicht allein machen, sondern habe noch jemanden, der mit mir darüber redet. Die werden es erfahren im Dezember. Vorher könnte es sein, dass ich auch noch auf einem anderen Kanal wieder einmal zu Gast bin. Und zwar beim Trash Talker, habe ich glaube schon letztes Mal abgerissen, in seiner Ende-Oktober-Folge, die er rausgibt, wo wir über einen schlechtesten Horrorfilm aller Zeiten reden. Auf das freue ich mich sehr. Ja, und was ist? Freue ich mich, hat er wieder eingeschaltet. Ich hoffe, ihr könnt die Serie können schmackhaft machen, Boston Legal. Und ich habe es vorher schon angetönt. Die Boston Legal gesehen, die werden jetzt sehr Freude haben, mit welchem Ausschnitt dass ich den Podcast beende. Und die es nicht gesehen haben, macht es hoffentlich lustig, die Serie zu schauen und vor allem will erfahren, wie das mit dem Alan Shore und dem Danny Crane ausgeht, mit dieser wunderbaren Mannenfreundschaft. Weil Liebe fürs Leben muss nicht unbedingt immer romantischer Natur sein.
Du wolltest tanzen?
Natürlich.
Tun wir es jetzt.
Ja, der Moment ist vorbei.
Nein, das ist er nicht. Wir sind hier und der Moment ist immer noch da.
Ich will keinen Mitleidstanz.
Oh, soll das ewig so gehen? Alan, unser Hochzeitstanz.
Versuch ja nichts.
Witzig.
Und ich will führen.
Wieso willst du?
Du durftest bei Shirley führen. Jetzt bin ich dran. Also tanz. Du führst ja.
Stimmt nicht.
Dann hör auf, mich rumzuschieben.
Wenn du mich immer dominieren willst, lasse ich die Ehe wieder auflösen.
Oh, hast du bis dass der Tod euch scheidet,
also
missverstanden?
Ich rufe Scalia an, jetzt.
Ach, du willst sie wieder annullieren. Jetzt sei mal still. Genieß den Moment. Es ist unsere Hochzeitsnacht.
Okay, that's a wrap.